Radio Bochum. Immer Theater mit Dani. Dani Rösner führt Interviews mit Menschen, nicht nur aus dem Schauspielhaus.
Wenn ich einen helfen müsste bei Umzug, tragen ist kein Thema, aber ich sage mal so handwerklich, irgendwas an der Steckdose, Elektrik oder ich sage jetzt mal, ich müsste mit einem Maus fangen oder ich sage mal so, da kann ich nicht sowas.
Und Spinnen? Kannst du Spinnen
fangen? Ja, geht noch.
Handwerklich ist Darius Wosch also eine Vollniete, das gibt er zu. Dafür hat er aber ja andere Qualitäten. Nicht umsonst hieß er ja jahrelang die Zaubermaus, aber das darf selbst seine Frau nicht zu dem Ex-Bundesliga-Profi sagen. Es hat echt super viel Spaß gemacht, mit Darius zu quatschen. Ich hätte da noch Stunden sitzen können auf dem grünen Kanapee. Er hat erzählt über den VfL damals und wir haben geredet über den VfL heute, der jetzt ja vielleicht aufsteigt, nein, nicht nur vielleicht, über seine Stasi-Akte und über Bochum.
Endlich mal wieder grünes Kanapee im Schauspielhaus Bochum, das leider immer noch geschlossen ist. Aber umso schöner, dass du da bist. Darius Wosch sitzt neben mir mit Abstand. Ex-Fußballprofi, Ex-Nationalspieler, Ex-Fußballtrainer, Ex-Ex-Ex, aber Leiter der Fußballschule hier in Bochum, ne? Nicht Ex.
Nein, seit ungefähr über ein Jahr mache ich das schon. Und vor 4 Jahren hat man mich da hingestellt als Gesicht von kleinen Kindern für den VfL Bochum, neue Talente vielleicht auch zu scouten und zu trainieren. Und bis jetzt sind wir sehr erfolgreich gewesen. Wir haben in den Nicht-Corona-Zeiten knapp 5000 Kindern im Jahr trainieren dürfen, ja. Wir als VfL Bochum.
In den Nicht-Corona-Zeiten, da reden wir gleich noch drüber. Aber weißt du, ich hätte ja jetzt auch sagen können, die Zaubermaus ist da, ne? Wie hättest du das gefunden?
Höre ich jetzt noch mal ab und zu mal. Ich denke mal, mit knapp 52 Jahren hört man das nicht mehr so gern.
Echt nicht?
Ja. Früher war es angenehm. Aber ich denke mal, jetzt in meinem Alter braucht man das nicht mehr hören, weil ich auch nicht mehr spiele.
Aber auch nicht deine Frau, sagt die nicht, Darius, Gott, du kleine Zaubermausi?
Ich glaube, dann wird sie rausfliegen.
Aber eigentlich heißt es ja, es hieß ja immer was Gutes, oder?
Nein, also, eigentlich nicht, nein.
Aber es hat ja deine Spielweise bewertet.
Ja, damals, aber jetzt seit 12, 13 Jahren nicht mehr. Drum versuche ich das zu vermeiden. Das ist auch so eine schöne Geschichte. Nicht lange her war mein Telefon kaputt und mich hat VfL Bochum Richtung Herner Straße zu Multimedia hingeschickt.
Ja.
Und da kamen auch 2 Jungs und dann gucken die mich an und die waren 12, 13, aber dann fing der eine an: Hi, Zaubermaus. Ich sage: Hallo, bitte? Das heißt erstmal guten Tag. Und die haben sich total erschrocken, weil war in dem Sinne Spaß, aber so ja. Wie schon sagte, Zaubermaus muss nicht mehr sein.
Ja, aber geil, dass sich 12, 13-jährige Jungs erkennen auch, oder?
Ja, ich wohne auch in Bochum. Ich denke mal, die gucken ab und zu mal. Also die Generation ist jetzt so, dass sie viel YouTube gucken und klar Computer, alles Mögliche.
Ja.
Und auch vor 2, 3 Jahren Modric, der Moderator, war auch bei der 1 Live Krone. Und da war Leon Goretzka, da war noch ein Dortmunder Spieler, auf einmal kommt er zu mir und dich kenne ich auch. Ich sage, woher denn? FIFA 97. Fand ich geil. Fand ich richtig geil.
Ja, cool. Ja, sag mal, Leon Goretzka kennst du auch sowieso auch privat, oder?
Ja, Leon durfte ich ungefähr so ein Jahr mittrainieren beim VfL Bochum. Der hat an seinem Weg damals, wie Ilkay Gündogan, der auch vom VfL Bochum kommt, den durfte ich nur ein bisschen länger trainieren. Aber Leon bis heute noch Kontakt, das gleiche mit Ilkay. Fasziniert, wie sein Werdegang so gegangen ist von Bochum nach Schalke ein bisschen Spielkultur, ich sage jetzt mal, gezeigt, man sieht, wo sie jetzt sind und dann zu Bayern München, beziehungsweise Nationalmannschaft, hat man gesehen, mit welchen Spielern der da gleich spielen kann und wie hervorragend er gespielt hat und das hat mich wirklich oder macht mich immer froh, dass ich so einen Spieler mitbegleiten durfte, nicht nur ich, sondern die anderen Trainer auch bei VfL Bochum.
Der Wecker klingelt hier übrigens, weil immer die Testergebnisse fertig sind, weil unter uns ist ja die Corona-Teststation. Nicht, weil das Interview zu Ende ist. Sag mal überhaupt, ne, Darius, wenn du jetzt, wo würde denn der VfL stehen, wenn du noch mitspielen würdest heute? Wie viele Punkte hätte der denn?
Ich glaube, also wenn einige noch mitspielen würde, wie Thomas Reis noch, wir hätten nie so lange gebraucht, aufzusteigen.
Genau. Aber sag mal, das ist doch geil, oder? Gerade.
Also, das hört sich doof an. Also mich haben viele mal gefragt früher, wann steigt der VfL? Das nervt dich dann mal. Nach 13 Jahren nervt dich das. Da habe ich auch mal gesagt, ich glaube, da lebe ich nicht mehr. Ja, ist so. Also nochmal,
Ja, man bangt ja so mit, ne? Man hat so viel erlebt schon in den letzten Jahren.
Man war, ich sag mal, so eine Zweitliga schon, ich sag mal, Euphorie. Aufstieg brauchen wir nicht gucken. Aber das, was Thomas jetzt gemacht hat mit der Mannschaft, erstmal, dass er die Mannschaft gerettet hat im Großen und Ganzen und dann jetzt so stabilisiert und jetzt ganz oben, wenn sie morgen noch gewinnen, dann denke ich mal, zu 90% werden wir aufsteigen.
Ja, was bedeutet denn dir das? Also so ganz persönlich, weil der VfL bedeutet dir ja viel, ne?
Mir persönlich in dem Sinne nicht so viel, weil es ist wichtig, nochmal, es ist ein Mannschaftssport für den ganzen Verein ist es. Klar, es ist schön für mich, super, klar. Aber erstens für die Stadt ist es richtig schön, wenn wieder alles offen ist, Gastronomie, für alle Mögliche, die das, ich sage jetzt, ich habe das früher nicht so mitgekriegt, das ist wirklich für die Stadt auch ganz wichtig. Viele Fans kommen dahin, ob das Weihnachtsmarkt ist oder, so wie ich schon sagte, Gastronomie, die Stadt wird besucht. Alles mit Hotels und. Da spielen viele Faktoren. Das hat man als Spieler früher nicht so mitgekriegt.
Mm. Du warst ja selbst mit dem VfL in der ersten Liga, ne? Und hast auch viel erlebt, viel Dramatik, viel Trauer, viel... Ja. Was ist denn so, also viel Abstieg, wie viel Abstieg und Aufstiege? Wie waren?
Ich glaube 3. Ich habe die wirklich nicht gezählt, weil man muss sich das so vorstellen. Beim VfL Bochum immer so Magenschmerzen gehabt. Weil ich kann das gut vergleichen. Ich hatte da 3 Jahre Berlin und paar Jahre Bochum. Und Mann, in Berlin hatte ich nie Magenschmerzen, weil man spielte eigentlich immer unter den ersten 5 Plätze.
Ja.
Das war immer so diese Euphorie und. Nichts wegen Stadion, wegen 70.000 oder 80.000. In Bochum hast du 20, da war auch eine geile Stimmung. Ja. Aber bei Bochum war immer so, ein Jahr vielleicht keine Magenkrämpfe, aber dann wieder vom Feinsten. Ab und zu mal nicht geschlafen und.
Echt jetzt?
Ist so.
Kannst also, ja, aber ist doch auch geil, oder? Das machst du doch auch.
Nein, also wenn man Magenkrämpfe hat und dann auch, ich sag mal, ab und zu mal schlaflose Nächte, weil man sich doch noch Gedanken macht, hätte das Spiel vielleicht anders gehen können, hättest du den Pass vielleicht anders spielen können, hättest du vielleicht an dem Tag besser spielen können.
Ja.
Das sind so eine Gedanken, die mir dann durch den Kopf gingen.
Ja, okay. Und guckst du jetzt noch jedes Spiel?
Nein, jedes Spiel tue ich mir nicht an.
Nein.
Also ich muss jetzt zugeben, jetzt gucke ich mir Thomas Reis mehr in die Spiele als vorher bei den ganzen Trainern. Ist so.
Ja?
Ja.
Und guckst du dann immer als Fan oder immer als, kannst du das ablegen, dass du Profi bist? Oder kannst du auch mal einfach als Fan zugucken?
Nein, also ich würde nie einen Spieler, ich sag mal, betiteln, du Blinder, wie teilweise auf der Tribüne. Ich gucke das am liebsten ganz alleine, auch nicht im Stadion. Da geht ja jeder auf den Keks. Fanny Atta, wenn Atta neben dir sitzt, hast du es gesehen.
Und kommt da nicht manchmal der Gedanke, so wenn du so jetzt so einen Spielzug siehst, dass du denkst, das hätte ich besser gemacht? So hat man das, also wenn man Profi ist oder war, dass man denkt, das, Mann ey.
Ja, bei gewissen Situationen, ich habe öfters mal Standards geübt und das war meine Spezialität oder Ball führen oder ein paar Finden und. Ja. Wenn man sich jetzt teilweise die Finden, früher war der Übersteiger, der Renner von Ronaldo und. Aber das bräuchte man großartig nicht. Ja. Gute Ballbeherrschung beim Standards, vernünftig den Ball hinlegen und scharf rein zu flanken. Am besten dann, wenn er denn schlecht kommt, dann hinters Tor, dass man nicht das Torwart abfängt und dann ein Konter läuft. Aber ich denke mal, da müssen die Spieler auch selber an sich ein bisschen arbeiten. Mhm. Ich weiß nur die Geschichten von Ronaldo, dass er nicht seine 25 Autos gefahren ist, sondern in den Fitnessraum gegangen ist und nochmal Krafttraining gemacht hat. Mhm. Das sieht man auch bei Leon Goretzka. In der Corona-Zeit hat er ein paar Kilo zugelegt, aber nicht, weil er da bei McDonald's war, sondern im Kraftraum arbeiten musste.
Hast du auch zugelegt jetzt in der Corona-Zeit?
Nein, ich war jetzt, ich hatte den Frust gehabt, 2-mal in der Woche 2 Stunden was zu machen.
Ja.
Aber Kraft, aber nicht essen, sondern Kraft zu machen, wirklich. Also, und ganz, ganz selten gehe ich laufen und ab und zu mal spiele ich noch mit meinen Söhnen ein bisschen Fußball.
Mhm. Ganz selten? Oder
ja,
nur
selten, echt? Ja. Okay. Also mehr, zurzeit mache ich mehr für mich Krafttraining als alles andere.
Sag mal, und du hast ja eigentlich aufgehört, in der Profiliga so Fußball zu spielen, als das gerade so aufkam, dass man super frisiert sein muss, dass man ein Tattoo haben muss und dass man auf jeden Fall eine eigene Jubelgeste haben muss, oder? Das war doch wirklich kurz davor, ne? So, du hast es nicht mehr so, also du hattest keine eigene Jubelgeste, weiß ich zumindest.
Ich hatte 2 verschiedene Gelpackungen, ja, aber ich habe das nicht so oft getragen wie vielleicht im Wiese früher. Und jetzt, oder wie Ronaldo jetzt, der ist ja wirklich vorm Spiel, nach dem Spiel, ich denke manchmal geschminkt.
Ja. Man denkt, die brauchen anderthalb Stunden in der Kabine.
Ja, ich hatte auch meinen eigenen Friseur nach, also wo ich in Berlin gespielt habe, da sind wir öfters mal nach dem Ruhrgebiet gekommen und haben da irgendwo gespielt, sage ich jetzt mal, da kam der Friseur zu mir wirklich.
Echt?
Ja, aus Dortmund nach ich sag mal, nach Düsseldorf, aber ich habe es keinen gesagt.
Ja.
Und die machen da noch Fotos und müssen das noch wo reinstellen.
Jetzt hast du es mir gesagt.
Ja, das ist wirklich die. Also man muss gewisse Dinge auch für sich behalten, ja. Wenn man so eitel ist. Ich war so eitel.
Warst du also hast du dich damals auch so modisch gefühlt? Also so wie die sich wahrscheinlich heute fühlen?
Ja, Peter sagte, was soll ich mit meinem Kopf machen? Da, ich habe eine Frau und. Aber das ist so eine kleine Macken, vielleicht vom Spielern. Aber ich habe das versucht, irgendwie so heimlich zu behalten, wie es geht. Weil ich möchte nicht, dass in der Öffentlichkeit steht, du verlierst Spiel. Und das wird alles dann wirklich auf den Friseur dann geschimpft. Mhm. Ja, aber ich sagte immer wieder, wenn der Schiedsrichter anpfeift, da bin ich bereit. Und nicht, ich sage jetzt mal, fünf Tage vorher.
Ja, und wie findest du das denn, dass es so sich so viel um so Frisuren und so dreht und wie man aussieht und was für ein Tattoo man wo hat?
Ja, dann Tattoo hatte ich auch mit 28, 29, aber das hat auch meine Mutter meine Mutter dann mir festgestellt, weil sie gesehen hat, dass ich ein Trikot getauscht habe und ich hatte so kurzärmliches T-Shirt noch an und sagte, wann hast du ein Tattoo? Und dann hat sie mir gesagt, hätte das dein Vater gesehen, dann hättest du richtig Ärger. Ich habe mir jetzt Ohrring, Tattoo, das war alles später. Also das waren so ein Blödsinn. Einen kleinen Kreis habe ich gemacht, weil Thomas Reis mir das damals gezeigt hat. Ich sage, komm, mach's auch. Und ja, Reisi war wieder dran schuld. Mein Zimmerkollege früher. Und das waren blödsinnige Dinge, die ich so mal ausprobiert habe. Ja. Aber jetzt zu sagen, das Wichtigste war die Leistung auf dem Platz. Und dann hatte ich darüber keiner gefragt, was für Shampoo du nimmst, wo ich damals auch vielleicht von Wash & Go Vertrag gekriegt hätte. Aber das ist das, wo ich sage, wenn man eine gute Leistung bringt, dann fragen die anderen nicht, was für, ich sag mal, Shampoo oder was für Gel du hast.
Nimmst du Wash and Go?
Hatte früher, ja, ja, wirklich. Ja.
Wäre es auch gut gewesen, so.
Ja, Werbung, aber so ne? Viele staunen, dass ich immer noch so viel Haare habe, ja.
Sag mal, und welche Jubelgeste hattest du ja auch nicht, das war ja auch vor euch. Ne? Wie findest du die Jubelgesten?
Ich finde es teilweise lustig, wenn sich Spieler ein bisschen so Gedanken machen. Ich finde es nicht schlecht.
Ja, was wären deine?
Na, ich habe doch schon eine gemacht damals, wo ich auf den Zaun gestiegen bin.
Ach, ja.
Und dann einmal eine gelbe Karte provoziert habe und dann ging Hertha, wo ich mein T-Shirt hatte, ich bin Bochumer Junge. Das ist bis heute noch so, wo ich sage, da habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht. Aber jetzt irgendwo an der Eckpfanne rumzulaufen, da war ich, sage ich jetzt mal, tänzerisch, so wie Peter Neururer. Schlecht.
Ach, der ist doch gar nicht so schlecht gewesen.
Okay, dann hätte ich ein bisschen mehr trinken müssen vor dem Spiel, aber das durfte man ja nicht.
Ja, das stimmt. Würdest du lieber heute Fußball spielen oder bist du schon froh, dass das so vor 20 Jahren, nee, wann hast du denn aufgehört?
Vor 13 Jahren.
Genau.
Also ich hätte es jetzt lieber jetzt, weil jetzt haben wir, ich sage jetzt mal, einen Puls. Also Gurt, wo man nicht übersäuert teilweise, wo man früh morgens bei Red Bull Leipzig reinkommt und Blut abgenommen wird und man fragt, wie hast du geschlafen? Wenn man schlecht geschlafen hat, braucht man vielleicht nicht trainieren. Und wird ja alles ausgewertet, wie viel Sprints du gemacht hast, was du gemacht hast, Ernährung, alles Mögliche, alte Brötchen bekommen zu essen.
Meinst du, es wäre besser heute?
Ja, klar.
Und echt?
Das bezahlen sowieso.
Ja,
ne? Das bezahlen sowieso.
Ja, Transfer, also, ne? Also da wärst du wahrscheinlich.
Ja, wenn man sich überlegt, dass ich nach Paris für 10,5 oder nach Valencia gegangen wäre, D-Mark damals und was ich jetzt dann verdienen würde. Also, aber meine Zeit war nicht schlecht. Ich bin, sage ich jetzt mal, froh, so wie es gekommen ist. Und ganz ehrlich, ich will kein Erstligatrainer, Zweitliga, Drittliga, keine A-Jung, keine B-Jung mehr trainieren.
Nee.
Ich hatte das 8 Jahre gehabt beim VfL Bochum, weil die Jungs viel sehen, viel wollen, aber das zu erreichen, ist langer Weg und manchmal denke ich mir, die machen sich zu einfach.
Mm. Und würdest du vielleicht auch Magenkrämpfe bekommen?
Ich hatte schon viele, auch in der Sache, weil ich sage, die Jungs einfach was zu vermitteln und zu sagen, pass auf, so musst du den Ball vielleicht unterlegen oder mit dem rechten Fuß auf der rechten Seite so trippeln und. Jetzt in der Fußballschule sind 5-, 6-Jährige, die sind noch nicht so talentiert, aber die gucken auf dich. Und die anderen so, die 17, 18, ach, ich kann doch alles, bin beidfüßig. Mhm. Ich habe bis heute nicht gesehen, dass Messi nochmal mit rechten Fuß Freistoß geschossen hat. Mhm. Freistoß, wo er Linksfuß ist. Oder Ronaldo mit linken Fuß eine Ecke oder einen Freistoß geschossen hat. Ronaldo ist ein Rechtsfuß. Und dann kommt einer, der 17, 18 und sagt zu dir, ja, ich bin beidfüßig.
Ja.
Dann habe ich gesagt, gut, wenn du beidfüßig bist, warum bist du beim VfL Bochum? Eigentlich müsstest du, die Mannschaft, glaube ich, gibt es gar nicht, die beidfüßig. Ich weiß, es gibt Spieler, die beide Füße gut haben, aber man muss sich immer entscheiden, für welchen Fuß man besser ist.
Mhm. Was war deiner nochmal?
Linker.
Mhm. Sag mal, du hast doch auch, das soll ich dich von meinem Kollegen Michael Raksch fragen. Viele Grüße auch. 2010 hast du doch die Mannschaft trainiert, ne? Also da warst du doch Trainer und hast gegen Hannover gespielt. Und
soll ich mich an der tiefsten Wunde.
Genau. Und jetzt spielen sie ja bald wieder gegen Hannover, deswegen soll ich dich mal.
Das ist ein ganz anderes Spiel. Ich hoffe, da sind wir vielleicht schon sogar durch. Also das ist eine fiese Frage. Ja, ich
weiß.
Das
hat er mir aufgetragen, Entschuldigung.
Ja, es war nicht so einfach für mich, weil man hat in München schon, ich möchte sagen, nicht gut gespielt, wo bei München Deutscher Meister an dem Spieltag werden würde sowieso. Und wir dann das entscheidende Spiel gegen Hannover zu Hause wirklich richtig schlecht spielen und dann auch, ich sag mal, nach dem Spiel noch da einige Spieler sich am Platz stellen und mit den Fans zu diskutieren. Mhm. Also wir haben früher sofort in die Kabine gegangen und haben, ich sag jetzt mal, Türen zugemacht und wollten eigentlich nur nach Hause. Und dann sich nach dem Spiel hinzustellen, ja, was wollt ihr von uns, weil wir dann, oder weil die Spiele angepüppelt werden, ist selbstverständlich. Und das kann ich jetzt bis heute noch nicht teilweise verstehen, dass sich einige Spieler sich hingestellt haben, nach so einer Leistung zu diskutieren. Nicht nur einem Spiel, sondern nach dem 34. Spieltag, was Heiko Herrlich vorher, ich sage jetzt mal, übernommen hat.
Das finde ich ja sowieso, ne? Also das war jetzt der Abschluss für Michael Raksch, jetzt geht mit meinem Interview weiter. Das finde ich ja so immer krass, ne? Wenn ich jetzt Fußball gucke und die Reporter, was die für Fragen stellen, wie sehr, was macht das jetzt mit der Mannschaft? Ich finde das echt schon krass, was man sich da als Spieler so geben muss.
Ja, ich fand vor kurzem.
Wie man da in seiner Psyche rumkramen muss, angeblich.
Ich fand vor kurzem, ich sage den Namen jetzt nicht, der ist nicht mehr bei Sky, der hat teilweise Dinge erzählt, wo ich sage, es geht nicht. Der ging mir selber schon auf den Keks. Und nach dem Spiel noch kurz zu fragen, ja, was sagen Sie da jetzt zu Flick und zu Bayern München, das nervt alles. Also der Mann, der holt 6 Titel, macht überragende Arbeit und der wird schon bekannt geben, also wird schon sagen, wenn irgendwas passiert, aber dass jede Woche, nach jedem Spiel, ihn nochmal die gleichen Fragen zu stellen. Ja, ja. Man muss vielleicht mal auch mal ein bisschen als Reporter mal vielleicht oder als Sender mal ein bisschen Gefühl haben und sagen, ey, der sagt uns doch, der sagt uns, aber jedes Mal nachzufragen. Ja, ja. Ich hatte so ähnliche gehabt, eine Aktion mit BZ in Berlin gehabt.
Ja.
Ich habe den halbes Jahr kein Interview gegeben, weil sie, ich sage jetzt mal, falsche Berichte über mich gegeben haben. Darum habe ich gesagt, wo Christian Fieder damals mich sogar verteidigt hat, weil der BZ-Mann wiederkam, nach einem halben Jahr und sagte, guck mal, wenn ihr das klarstellt, dann gebe ich euch Interview.
Mhm.
Und der hat das nicht gemacht. Und dann kam Christian Fiedler dazwischen und sagte, hör mal zu, er hat es doch gerade gesagt, verstehst du es nicht?
Mhm.
Und das muss man irgendwo, ich sage mal, man lebt in dieser Gesellschaft, wo viel, ich sage jetzt mal auch, ich habe ja einen 4-jährigen Sohn, der kriegt alles mit, schon im Radio, sage ich jetzt mal, im Fernseher, guck mal, da wurde wieder eine getötet, da wurde was gemacht. Und das ist schon extrem.
Und ich sag mal, es interessiert mich oft als Zuschauerin auch überhaupt nicht, was die da jetzt denen fragen, weil ich sehe, die haben scheiße gespielt. Ich meine, die fanden es bestimmt selber nicht geil. Ja. Und dann werden sie noch auseinandergenommen und sollen mal schnell beantworten, warum sie eigentlich scheiße gespielt haben.
Ja, weil es Mannschaftssport ist, weil der andere heute vielleicht nicht so richtig gut drauf war. Wenn man sich Kimmich jetzt gegen Paris Saint-Germain anhört, die spielt ja schon 5 Minuten alleine als Sechser. Das ist, ich sag mal, finde ich schön, dass er sowas da raushaut. Aber vielleicht finden die Funktionäre von Bayern das wieder nicht gut.
Ja.
Aber ich fand es richtig gut, dass einer mal wieder, oder Mario Basler hat sich jetzt auf Reus richtig eingeschossen bei Sport 1. Ist wieder grenzwertig, wo Peter Neuruhr ganz normal über ihn spricht. Ja, muss man drüber denken, aber Mario hat das volle Pulle auf die. Und das, ich sage mal, so eine Typen fehlen mir wieder in der Bundesliga zu sagen, hey, wie Kimmich oder wie Oliver Kahn früher, dass der immer mal ein paar Dinge auch wirklich gesagt hat, Klartext.
Ja, das stimmt. Bist du dankbar so für dein Leben? Bist du so ein dankbarer Mensch, dass du denkst, dass du auch so demütig darauf guckst was dir passiert ist?
Ja, Demut, ich muss da ein bisschen immer vorsichtig, weil Heiko Herrlich so eine Worte mit und bei uns reingebracht hat. Gegenseitig befruchten und Demut und ich habe da negative Erfahrungen in dem Sinne. Ich bin dankbar in dem Sinne, dass ich hier nach Bochum 92 gekommen bin und die Stadt, die Menschen mich, sagen wir mal, sehr besonnen aufgenommen haben und lebe bis heute. Also sagt man schon, ich habe mich hier sehr wohl gefühlt, fühle mich bis heute nachher sehr wohl, sonst wäre ich vielleicht woanders, nach Berlin wäre ich vielleicht gegangen oder woanders. Und ich bin in Bochum geblieben, also auch nicht wie Halle und nicht wie Halle eine Weltstadt oder Bochum wie eine Weltstadt, sondern vielleicht woanders hingehen können. Ich bin sehr dankbar, Bochum, ja.
Ja, schön.
Oder wie Halle, dass ich in Halle meine Kindheit, meine Fußballkarriere da beginnen durfte.
Du bist ja in Polen aufgewachsen und mit 9 in die DDR seid ihr geflüchtet gegangen.
Ja, nee, nicht geflüchtet. Nein. Okay. Wir haben einen Antrag gestellt, weil mein Onkel eine Privatgärtnerei hatte.
Okay.
Und mein Papa war Gärtnermeister und mein Onkel hat eine Privatgärtnerei gehabt. Also alles, was mit Blumen, mit Bestecken, sage ich, mit allem drum und dran, hat mein Vater dann alles fertig gemacht.
Ja, okay. Und dann warst du 9, als ihr in die DDR...
9, jawohl, 9.
Genau. Ja. Krass auch, oder? Da alles zu verlassen in Polen. Oder wenn du jetzt heute Kinder, du hast ja selbst 2 Söhne, ne? Auch krass, da so alles zu verlassen, wenn du da nochmal so als Erwachsener drauf guckst, oder?
Also meine Eltern haben sich schon was dabei gedacht. Ja. Also uns, glaube ich, ging es dann schon sehr gut.
Ja.
Und als 9-Jährige denkst du nur nicht so dran, weil man hat eine Oma, ein paar Onkel, Tante und man ist 9 Jahre, mein Bruder war noch 4, 5. Der hat es einfach gehabt, aber für mich, ich habe ein paar Erinnerungen, aber ich habe mir nie gedacht, was ist denn jetzt und. Ich habe meinen Bruder gehabt, wir hatten da ein Haus gehabt, einen Garten und ich konnte ein bisschen pölen im Garten.
Aber du konntest kein Deutsch, ne?
Nein.
Krass.
Und dann? Meine Mama hatte die Befürchtung, dass ich vielleicht nach 4, 5 Wochen das erste Mal in die Schule gehe und dann nie wieder hin möchte, weil ich kein Wort verstehe. Und sie hat immer gesagt, sie betet, dass ich nach Hause komme und ist alles gut und sowas auch, Gott sei Dank.
Und dann hast du relativ schnell Deutsch gelernt?
Ja.
Und dann hattest du ein gutes Leben da in der DDR?
Eigentlich schon, ja.
Ja, sag mal, und dann hast du erst Eiskunstlauf gemacht, ne? Eisschnelllauf?
Nein,
auch nicht.
Ich wurde, wir haben ja eine Schule gehabt, Schwimm- und Eisschnelllauf, also Schlittschuhlaufen.
Ja.
Und ich war sowieso, ich muss mir alles selber beibringen, weil meine Eltern mussten ja arbeiten. Wir durften ja eigentlich in dem Sinne nie in Urlaub gefahren. Wir hatten ein Schwimmbad. Ich konnte nur tauchen. So, Schwimmen war ganz schlecht bei mir, wirklich. Und da habe ich gesagt, bevor ich schwimmen gehe, ich sage, nee, dann gehe ich lieber schnell Schlittschuh laufen. Und da haben wir irgendwie so einen Wettbewerb gemacht, mussten wir so eine Runde schnell Schlittschuh laufen nach Zeit. Und da kam einer und hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, ob ich noch andere Sportarten mache. Da habe ich gesagt, ja, Fußball und wo denn? Ich sage, beim Halleschen FC. Dann habe ich gesagt, nee, Finger weg. Ja, so war das eigentlich.
Okay. Du bist schon auch sehr heimatverbunden, oder?
Ich fühle mich eigentlich, also ich muss sagen, ich bin derjenige, der sich sehr wohl fühlt. Kaum, ich sage jetzt mal, irgendwie durch 25 verschiedene Städte. Ich bin damals nach Bochum gekommen. Ich wollte unbedingt in Bochum wohnen. Ich hätte vielleicht in Witten eine Wohnung haben können, in Dortmund. Aber ich wollte unbedingt hier wohnen, weil ich sage, wenn ich in Bochum spiele, möchte ich auch in Bochum weggehen. Ich war auch der dann immer einer auf den Sack gekriegt hat, sage ich jetzt mal, wenn der im Sams mal früher war. Ich sage, ja, ich wohne hier in Bochum und ich gehe trotzdem da rein. Egal, was über mich erzählt wird, war ja so. Ist so. Ich weiß die ganzen Geschichten, ja, der geht, sieht man immer im Sams. Ich sage, ja, ich wohne auch in Bochum. Ich hätte auch wie andere Spieler woanders hingehen können.
Ja.
Aber ich bin in Bochum weggegangen und das war ich identisch, klar, bin ich ab und zu mal nach Düsseldorf einkaufen gefahren.
Mhm.
Ja, aber hauptsächlich zu 99,9% war ich immer in Bochum.
Und ist Bochum deine Heimat, würdest du das so sagen?
Ja.
Ja?
Jetzt ist ja klar, durch 92, jetzt knapp 30 Jahre hier in Bochum zu wohnen, kann man sich gar nicht vorstellen, dass die Zeit so schnell vorbeigegangen ist. Und ich fühle mich sehr wohl und das ist meine Heimat, ja. Bin ab und zu mal noch bei meiner Mama in Halle, bei meinem Bruder und ja, besuchen, aber ich muss sagen, Bochum ist meine Heimat geworden.
Und weil du so heimatverbunden bist oder weil dich Bochum so, ja, weil dir Bochum so ein gutes Gefühl gegeben hat, bist du deswegen zurückgekommen? Also ich meine, du bist ja auf eigenen Wunsch zum VfL zurückgekommen. Und du hättest ja sonst wo hingehen können, ne? Wahrscheinlich.
Ja, ich hatte ein Jahr vorher noch von Schalke Angebot gehabt.
Ja, genau.
Für 15 Millionen, aber Hoeneß wollte mich ja nicht gehen lassen. Der wollte, glaube ich, noch mehr. Assauer hat nur gesagt, ich kann nur 12 Millionen geben. Und dann ist der Herr Möller hingegangen. Sonst wäre ich vielleicht bei Schalke gelandet. Und ich muss sagen, wo ich erfahren habe, dass der Marcelinho kommt für 15 Millionen zu Hertha und Bochum in der zweiten Liga ist, dann habe ich gesagt zum Freund von mir, der mich auch hier damals hier begleitet hat, Stefan Wintermeier, Stefan versucht den Altegör anzurufen, ich möchte zurück nach Bochum. Da hat den Altegör angerufen, der Altegör hat mal geguckt, überlegt und dann musste er auch mit Hoeneß nochmal quatschen und dann hat mich Altegör zum Bochum geholt. Das war noch besser als, ich sage jetzt mal, 92 nach Bochum zu kommen. Das war für mich wieder eine Befreiung.
Echt?
Ja.
Cool.
Weil ich alles hatte. Ich wusste die Stadt, ich wusste, wie die Fans ticken, wie das Stadion ist und wie ich aufgenommen werde.
Ja, wie ticken die Fans? Ticken die anders als andere Fans?
Ja, wenn man Leistung bringt, dann sind 25.000, 28.000 Zuschauer wie in Berlin 70.000, 80.000 Zuschauer. Und wenn man schlecht spielt, gucken sie sich vielleicht zwei, dreimal an, aber man muss wissen schon beim vierten, fünften Spiel, dass man eine Leistung abliefern muss. Und das hat man auch damals gesehen, wenn wir abgestiegen sind, sind wir wieder aufgestiegen. Das kam nicht von ungefähr mit den Fans zusammen.
Hier, wo das Herz noch zählt, kennst du auswendig?
Ja. Nee.
Kannst du nicht auswendig?
Nein.
Ach du Scheiße.
Gar
nicht?
Nein.
Hier, wo das Herz noch zählt,
Große? Normalerweise ist bei mir Grünemeier immer noch drin, weil ich öfters mal jetzt zwei Stunden das Training mache.
Ja.
Und da habe ich verschiedene, Mark Forster und. Ja. Und aber ich bin sowieso ganz schlechter in der Sache mit Texten.
Und ja? Mist jetzt, ja. Aber fandst du
tief
das
nicht? Tief im Westen, ja.
Aber genau, das kannst du, ne? Ja. Tief im Westen. Ja. Wo die Sonne...
Frag mich,
dabei, wie oft hast du das wahrscheinlich gehört? Ich meine, das kann man gar nicht nachzählen, oder? Wie oft du das wahrscheinlich...
Nee, das war, also wenn man dann auf dem Spielfeld geht, konzentriert man sich voll auf das Fußballspiel. Mhm. Und klar, wenn du im Stadion sitzt und. Aber jetzt zu sagen, dass man jetzt die, also ich vor allen Dingen, Texte für mich oder andere Dinge, sind für mich jetzt nicht so wichtig.
Okay, aber den Song magst du trotzdem.
Ich höre den öfters, wenn VfL Bochum gewonnen hat, 98,5,
ne? Genau.
Höre ich ja öfters danach.
Genau. Da wird er ja immer gespielt.
Aber ich werde jetzt mal drauf achten.
Jetzt achtest du mal drauf. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, da frage ich dich ab. Ja. Ne? Ja. Du warst ja übrigens eins meiner ersten Interviews, was ich bei Radio Bochum, 2006 bin ich zu Radio Bochum gegangen, da warst du eins meiner ersten Interviews. Sag nochmal ganz kurz zurück, und wurdest du wirklich im Flugzeug angesprochen? Ob du nach Westdeutschland gehen
damals
möchtest?
Damals war ich ja mit Matthias Sammer und mit Rico Steinmann, wurde man dann in Chile Dritter. Mhm. Und ich war mit der Jüngste, weil sich einige da verletzt haben, hat mich damals ein Trainer mitgenommen.
Wann war das, weißt du das?
Das habe ich vor kurzem erst noch einer mir erzählt. Das muss 92...
Das war 88. Kurz vor der Wende sozusagen.
Oder? Nein. Das war. Wo liege ich? Wann war denn die Oberliga? Ich habe mit Oberliga angefangen. Es war 86.
Ah, okay.
86 war das. 86, 87 war das. Und dann wurde ich mit in so eine Top 11 Rangliste, war ich auf linker Mittelfeldspieler mit Matthias Sammer und Möller. Wittecek, die damals aus Westdeutschland gespielt haben. Und dann hat mich einer am Flugzeug, im Flugzeug direkt angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, im Westen zu spielen. Und ich hätte das nie für möglich gehalten, also nie gemacht, weil nochmal, meine Eltern wohnen ja in Halle. Mhm. Und jetzt meine Eltern zu verlassen, ganz anders erzogen und, würde ich nie machen. Da habe ich gesagt, nee, für mich kommt das nie in Frage.
Wie war denn deine Kindheit in der DDR? Hast du das mitbekommen, in was für einem Staat du lebst? So war dir das bewusst?
Je älter du wurdest, dann ja. Also ich muss sagen, mit René Tretschok damals, der bei Hertha und bei Dortmund hier war, mit denen habe ich sehr gute Kontakte noch. Und René war so ein Jahr, ein halbes Jahr älter als ich. Die wollten uns damals schon zur Partei, also wir Genossen werden da. Echt? Und wir sagten, oder René sagte immer, Darius, denk dann, wenn dich einer fragt. Und wir hatten auch 2, 3 Spieler, die uns da so ein bisschen bespitzelt haben und ausgefragt haben, wir wären noch zu jung. Mhm. Und das habe ich immer gesagt, ich bin noch zu jung, da einzutreten. Und wenn ich mir meine Stasi-Akte ab und zu mal jetzt noch zu Hause, ich habe die ja.
Hast du die?
Ich habe die, ja, Gott sei Dank.
Krass.
Da sind vielleicht nur halbes Leben vor mir. Das andere fehlt ja noch. Aber es ist immer nett, reinzublättern, ja, und zu lesen, welche Leute mich bespitzelt haben.
Tatsächlich?
Wie mein Name war, ja, in der Stasi-Akte. Da war ich zum Beispiel Naturtalent.
Echt?
Ja. Naturtalent, ja.
Und dann wurde so wirklich geschrieben, Naturtalent, ja, hat heute...
Wo ich mal war, was ich mal zu meiner Jugendfeier zum Beispiel, dass ich von meinem Oma aus West-Berlin 1000 D-Mark gekriegt habe. Und das würde ich dann umtauschen, 1:5 oder 1:7. Da würde ich mir einen Trabant kaufen, so ungefähr. Oder meine, ja, Mama war im Westen, bei der Westoma. Und da waren diese Konserven, diese Bonbons waren, das hat er bekommen.
Krass.
Dass ich mir eine rot-weiße Jacke im Intershop gekauft habe, weil das die Verbundheit zu Polen wäre, durch die Flaggen. So ein Blödsinn, so ein Scheiß.
Krass. Ja. Und wie dick ist die?
Die ist die hat bestimmt über 200 Seiten.
Krass. Und dann sitzt du da manchmal und denkst, jetzt lese ich die mal.
Das sind für mich, also bei Steffen Karl, mit dem ich auch in Halle zusammen gespielt habe, der auch in Dortmund war, auch in der Hertha war, der wurde damals auch rausgeschmissen durch so eine Aktion. Wir waren damals, donnerstags waren wir in einer Mokka-Milcheisbar, hieß die bei uns im Osten. Da sind wir um 8 zu Disco gegangen. Das war irgendwie früher so normal. Ja. Und am Samstag oder Sonntag haben wir gespielt. Das war alles normal, weil wir Nachmittag Training hatten. Und da hat er mal in der Disco um 11 Uhr zu viel getrunken und hat auf einmal gesungen, weil ein Spieler von uns abgehauen ist, Thomas Weiß, der damals in Frankfurt gespielt hat. Thomas Weiß, wir sehen dich bald in der Bundesliga. Keine 12 Stunden später, wir sitzen im Bus, wollen zum Training fahren, unser Trainer nicht da, nur der und Steffen Karl nicht da.
Ja.
Und dann kam die eine Stunde später und sagte, Steffen Karl muss zur Ostsee und wird da zur Armee gehen. Und das fehlt mir zum Beispiel. Mhm. Oder dass ich mit René Tretscher mir Videorekorde gekauft habe für 10.000 Ostmark. Und das für Filme ich gucken würde.
Ist doch Wahnsinn, steht,
ja,
oder?
Für mir hat keiner was getan. Ich finde es lustig. Und das ist das, wo ich sage, mir ist großartig, Gott sei Dank, nichts passiert. Meine Eltern wurden beschattet, mein Onkel wurde beschattet, weil durch Blumen hat man damals sehr, sehr viel Geld verdient.
Mhm. Haben die immer noch den Blumenladen?
Meine Mama nicht mehr, weil die auch Rentnerin ist. Ich habe ihr dann selber einen Blumenladen noch in Halle mit einem Haus gekauft, wo ich sage, das ist meine Immobilie, wo ich für später für mich was machen möchte, für meine Kinder. Und dann habe ich mir so ein Haus gekauft, Mehrfamilienhaus mit 3 Geschäften, 8 Wohnungen. Und da habe ich gesagt, da mache ich meiner Mama einen Blumenladen auf. Mhm. Und das war da ungefähr vor 10 Jahren noch. Und die haben vorher 15, 16 Jahre in dem Blumenladen gearbeitet.
Und wo warst du, als der Mauerfall war?
Da war ich in Halle. Da war ich gerade an dem Tag, muss ich sagen, haben wir so eine englische Woche gehabt. Und da war ich mit der Mannschaft im Trainingslager, wo 1, 2 Spieler nicht mehr dabei waren, wo sie nach dem Westen gefahren sind oder geflogen sind. Und ich war zu Hause.
Kannst du dich noch daran erinnern, an das Gefühl, als du es gehört hast?
Ja, meine Frau ist dann mit meiner Mama nach West-Berlin gefahren. Wirklich.
Echt?
Ja. Bekloppt, aber okay.
Jetzt wird es hier wieder laut.
Also uns ging es damals auch gut. Ich fand es schön, dass es so gekommen ist, dass ohne Blut oder ohne große Theater, dass das dann gemacht worden ist. War auch irgendwann mal Zeit.
Dann wärst du ja auch nicht hier in Bochum. Was wäre das denn bitte?
Ja, das stimmt. Aber irgendwann musste so sein.
Ja.
Gott sei Dank.
Bist du ein positiver Mensch?
Eigentlich schon. Beziehungsweise Klaus Toppmann hat mir auch mal ein Buch geschenkt, Positives Denken. Ich weiß nicht, was er damit erzeugen wollte. Also ich bin realistisch. Ich weiß, dass ich in Bayern München wahrscheinlich nicht 9-mal gewinne. Peter Neuro würde sagen, 10-mal gewinnst du gegen die. Aber ich weiß, dass ich gegen Bayern München wahrscheinlich 2-mal nur gewinne von 10-mal.
Ja.
Weil die automatisch besser sind.
Aber zum Beispiel jetzt auch in diesen harten Zeiten der Pandemie, sage ich jetzt mal, kannst du da weiter positiv sein?
Auch so mit deinen, ich habe es aufgegeben.
Ja?
Ich habe es aufgegeben, weil wir hatten ja Corona, dann haben wir jetzt Mutation und ich weiß nicht, was noch kommt auf die Kinder, auf die Leute. Und ich war am Anfang ein bisschen so, ja, das tut uns vielleicht mal gut, 3 Monate, aber jetzt schon über ein Jahr, das nervt. Und ich sehe mich einfach ins Restaurant mal gehen. Ich habe zu einem Kollegen mal gesagt, zu meinem 2, 3 besten Freunden, weißt du was, wenn die Scheiße vorbei ist, gehe ich einen richtig trinken.
Ja.
Und ich bin ganz, ganz selten, der wirklich sich richtig mal, ich sag mal, abfüllt.
Ja, sehe ich genauso. Man hat einfach keine Lust mehr, ne? Auf Spaziergänge oder so auf Sparflamme zu leben. Ne?
Die schlimmsten Erlebnisse haben ja die Kinder.
Ja, ja.
Und meinen Kindern oder anderen Kindern geht es vielleicht noch gut. Und die Familien, die kein Haus haben, keinen Garten haben, genau. Was sollen die denn machen beim schlechten Wetter und.
Ja.
Oder die sogar kein Essen haben, die nicht warm gekocht werden könnte und.
Ja.
Und ich weiß nicht, was man noch machen sollte. Mallorca reisen kann man machen, aber die Kinder können jetzt momentan nicht in die Schule. Also
ja.
Ich frage mich, wo der Verstand ist bei den Leuten, die sowas entscheiden. Wenn die nach Mallorca fliegen, sollen sie auch die Tests bezahlen.
Ja, es ist wirklich, wirklich bitter. So.
Ja.
Ja, jetzt können unsere Kinder Montag nicht in die Schule. Einer deiner Söhne, ja. Ne, geht ja auch nicht, genau. Ja, das ist schon wirklich sehr bitter. Aber der VfL spielt weiter. Wie wichtig ist denn für den VfL-Publikum? Oder ist er genau deswegen, steigt er jetzt vielleicht auf, weil es kein Publikum gibt?
Nein. Also man muss erstmal die Spiele alle gewinnen, auswärts oder heim. Es ist ein bisschen nachgewiesen oder gezeigt worden, dass Heimspiele nicht mehr so einfach gewonnen werden. Und das haben wir eigentlich ganz gut gemacht, gerade gegen die Top-Mannschaften, außer vielleicht jetzt gegen HSV, wo wir auch da mit 10 Mann besser waren als HSV. Aber Zuschauer ist wirklich, also ich gucke mir kein Spiel mehr an, großartig so, weil das nervt einfach. Ich gucke mir die Spiele von VfL Bochum an und vielleicht mal was läuft, aber das ist nicht mehr die Atmosphäre. Mhm. Oder man hat teilweise das schon abgeschaltet. Wenn man sich teilweise noch anguckt, dass die Schiedsrichter noch 25 Mal am Handy rumhängen, sage ich jetzt mal, am Kopfhörer und dann nicht entschieden wird und dann entscheidet einer im Keller, der gar keine Ahnung vom Fußball hat teilweise, dann frage ich mich, warum der Schiedsrichter selber nicht hingeht. Da doch viel schnell gewesen, wenn dann eine Entscheidung ist, die ich muss sowieso entscheiden.
Ja.
Und dann hört der guck dir doch mal an. Dann geht doch von vornherein und sagt, guck dir das mal an.
Mhm.
Also bei jeder Situation, wo ich sage, es ist kritisch, sollte sich der Schiedsrichter selber nochmal anschauen. Ja, wo ich auch gegen HSV dachte, das war ganz klar Abseits.
Mhm.
Aber den Spieler habe ich dann nicht gesehen, der von uns doch noch das Abseits aufgehoben hat.
Ja.
Weil für mich war das kein Abseits.
Ja, ja. Ja, für Günther Pohl auch nicht.
Ja.
Und der muss es ja wissen.
Das stimmt.
Der muss es ja wissen.
Der war auf der Linie.
Genau. Sag mal, denkst du, dass du alles richtig gemacht hast im Leben?
Nein.
Nein?
Nein. Nein.
Was hast du nicht richtig gemacht?
Von Bilbao zum Beispiel als Fußballer.
Und als Mensch?
Paris Saint-Germain das Angebot nicht mal angehört.
Echt?
Ja.
Hättest du dir das anhören wollen?
Eigentlich müssen, klar. So wie ich vom Valencia das Angebot zu Hause noch habe, dass langsam die Zahlen nicht mehr gesehen werden, weil es gefaxt worden ist. Als Mensch habe ich zu früh geheiratet. Ganz einfach. Ist so.
Warum?
Ja, das war früher, glaube ich, so im Osten mit 19 heiraten, Frau heiraten, sofort Kind haben und dann sich doch vielleicht trennen. Und das ist das Einzige, wo ich sage, das war mein größter Fehler.
Ja.
Ja.
Ja gut, aber es gehört ja dann auch dazu, ne?
Jetzt würde ich jedem Spieler sagen, tobt euch aus. Mit 30 ist so.
Ja.
Bis 30, wenn er mit Fußball vielleicht dann aufhört,
guck
dann mal vernünftig mal nach einer Frau und genießt das Leben, weil vorher ist ja wirklich, du bist ja viel unterwegs. Ich hatte ja einmal in einem Jahr, glaube ich, 85 Spiele. Da war für mich immer Samstag spielen, Sonntag, Montag Training, zu Hause sein und dann wieder wegfliegen. Und dann Mittwoch spielen, Donnerstag zurückkommen, einen Tag da sein und dann wieder wegfahren.
Mhm.
Darum ist nicht so einfach.
Aber ist es nicht auch ein totales Privileg, Fußballer zu sein und jetzt Ex-Fußballer zu sein? Also siehst du das als Privileg?
Nein, das haben wir früher im Osten. Also ich hasse das Wort. Ehrlich. Ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Ist nicht so. Ich sage immer, wenn mich einer nicht kennt, was hast du denn früher, was machst du? Ich sage, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht.
Ja.
Ja, was denn? Ja, da Fußball. Aha, okay.
Aber bist du nicht mal ein bisschen stolz auf dich, wenn du so in den Spiegel guckst und denkst, ja geil, Darius.
Ja, aber das ist das Wichtigste, wie man als Mensch ist und nicht, ob man Fußballer war. Man kann auch guter Arzt sein oder ein guter Chirurg oder schlag mich tot.
Wie bist du denn als Mensch? Bist du ein guter Freund? Kann man sich auf dich verlassen? Wenn man dich nachts anruft und sagt, ich bin in der Klemme, kommst du dann?
Damit habe ich, also mit Aufstehen habe ich gar keine Probleme. Nur wenn es irgendwas ist, ich sage jetzt mal gewisse Dinge, ich weiß es jetzt nicht, wenn ich einem helfen müsste bei Umzug, tragen ist kein Thema, aber ich sage mal so handwerklich, irgendwas an der Steckdose, Elektrik oder ich sage jetzt mal, ich müsste mit einem Maus fangen oder ich sage mal so, da kann ich nicht sowas.
Und Spinnen? Kannst du Spinnen fangen?
Ja, geht noch. Ratten, Mäuse, Katastrophe. Aber ich sage jetzt mal, sind gewisse Dinge, wo ich sage, kochen könnte ich vielleicht ein bisschen was, weil ich Koch gelernt habe.
Hast du Koch gelernt?
Ja, ich musste damals im Osten machen. Sonst hätten wir nicht Profi werden können. Weil wir mussten immer, dass wir erstmal eine Ausbildung haben und dann durftest du Profi werden.
Aber dann kannst du dich nicht doch noch ein bisschen was, dann kannst du wahrscheinlich richtig gut kochen, oder?
Nein, Gottes Willen, das ist schon 30 Jahre her.
Okay. Aber kannst du, und bohren kannst du, aber so ein Regal anbohren?
Gerade?
Ja, gerade so. Und so ein Ikea-Bett
ich
zusammen?
Ich habe gehört, ach Gottes Willen, da musste ich gestern auch mit meiner Frau was machen. Oh. Katastrophe. Nee, für sowas bin ich wirklich nicht da. Also nochmal, da tue ich mir mehr weh. Also ich weiß, dass die Regale zum Beispiel, die müssen ja nicht mehr gerade sein, die können ja so ein bisschen schräg sein. Ja. Das wäre für mich, das habe ich damals schon erfunden.
Ja, geil. Okay. Also
ich kann aber gut putzen.
Echt?
Bügeln, putzen, Wäsche waschen.
Echt?
Ja.
Wie kommst du denn damit klar, älter zu werden?
Ach du Schütt, nach der Corona-Zeit denke ich überhaupt nicht. Aber ohne Mist jetzt, dachte ich mir so mit 30, habe ich noch 8 Jahre, wusste ja nicht, noch knapp 8 Jahre Fußballspiele. Dann mit 40, dachte ich mir, oh mein Gott, das Leben geht ja an dir vorbei. Vor 2,5 Jahren 50 geworden, habe ich eine große Party gehabt beim Zocchi in La Casa im Restaurant. Da habe ich gesagt, meine Güte. Und jetzt, dieses Jahr 52, je älter man wird, je schneller ist das Leben vorbei. Oder geht das Leben vorbei.
Und findest du es schlimm, wenn du in den Spiegel guckst? Also wie findest du, dass man älter wird?
Ich habe mich eigentlich ganz gut gehalten. Viele Haare noch.
Ja.
Also
finde ich auch.
Alles gut.
Ich hatte ja auch Darius, deinen Namensvetter Alamuti hier. Sagt dir vielleicht was?
Kenne ich sehr gut.
Ja? Ja? Gehst du da hin?
Nein, Gottes Willen. Nein. Ich war 2-mal bei Ihnen in Herne, aber da hatte ich eine Eigenblutbehandlung gemacht.
Ah,
darum kenne ich den.
Ja, das macht er, ne? Genau. Aber nichts mit Botox-Spritzen und so.
Nein.
Würdest du das machen?
Vielleicht.
Ja?
Also ich bin da, ich habe, nochmal, viele haben mich immer früher ausgelacht, weil ich so eine kleine Kosmetiktasche immer dabei habe. Und das ist mein Alles. Da sind 5 Parfüms, 2, 3 Cremes, Gel, Bodylotion. Aber das war früher von mir so eine kleine Macke. Aber ich finde es lieber so als anders.
Aber du hast dich ja noch gut gehalten.
Danke.
Oder?
Oder du auch.
Danke. Mensch, Darius. Sag nochmal ganz kurz was über Bochum, wenn wir jetzt hier so rausgucken. Ein schönes Abschlusswort. Wie findest du das, wenn du hier so sitzt und auf Bochum guckst, auf die Königsallee?
Ja, hier bin ich ja groß geworden, kann man sagen. Ja. Ich bin ja 100 Meter weit, habe ich ja gewohnt damals, die Wohnung von Micha Hübner bekommen.
Wo hast du?
An der Königsallee, an der Kirche hier vorne. Der Bäcker, den Bäcker kenne ich da auch. Und durfte auch bei dem Bäcker einmal Brötchen umsonst haben, ohne Mist jetzt. Dann hat er mir 5 Brötchen geschenkt, weil er sagte, weil wir Uferkap geschafft haben. Und da kam der andere Kunde, und was kriege ich? Nee, gar nichts, die haben nichts geschafft. Die Kreuzung kenne ich sehr gut, weil ich öfters hier immer zum Training gefahren bin, gleich rechts abgebogen oder geradeaus durch die Stadt. Und einfach Richtung Bermuda-Dreieck, war auch nicht weit, öfters mal spazieren gewesen. Und würde jetzt, hätte ich nie gedacht, dass ich so lange hier in Bochum sein könnte oder dass dass ich in Bochum, ich sage jetzt mal, bleiben werde. Obwohl viele, viele Spieler hier auch geblieben sind. Ob das Thomas Schwaldoch ist, Peter Kötzle, Thomas Reis wieder zurückgekommen, Thomas Ernst, sind schon einige Spieler hier geblieben. Mhm. Vielleicht habe ich noch einige, Olaf Schreiber, der aus dem Osten, sage ich jetzt mal, auch mit mir hier zusammen war. Mhm. Sind viele Spieler auch hier geblieben. Axel Sundermann.
Und wenn du an der Kastropper vorbeifährst oder am Ruhrstadion, schlägt dann dein Herz immer höher?
das wird wieder passieren, wenn wir erste Liga spielen. Weil, ja. So wie Atta sagte, ich habe nur erste Liga gespielt. Ich habe auch die meiste Zeit erste Liga gespielt. Aber das ist was anderes. Wenn ich dann denke, wo ich das erste Mal mit Klaus Hilpert hochgefahren bin, die Kastroper Straße, die auf der linken Seite, die Kneipen, da dachte ich mir, was ist denn hier los? Das ist ja richtig geil. Ja. Links die ganzen Fans und Schals, alles Mögliche. Das kann man sich irgendwas gar nicht vorstellen. Ja. 90er Zeiten. Und wenn man so damals, jetzt vor 4, 5 Jahren, da war ja fast gar nichts los. Wie ausgestorben. Aber damals noch, ich sage jetzt mal, wo ich Spieler war und wo ich neu gekommen bin, damals nach Bochum. Das war genial, genial. Und ich weiß ja nicht, wie es bei mir war, wo ich gespielt habe.
Ja, aber jetzt wird es wieder genial. Ne? Glaubst du an den Aufstieg?
Ja,
ne?
Ja, ich glaube schon, dass wir uns da noch ein paar Jährchen oben halten werden.
Ja, cool.
Ich hoffe, unser Ziel ist Freiburg. Ja, ist so. Seit Jahren oben.
Ja. Mensch, danke, Darius, dass du gekommen
bist. Nichts zu danken.
Danke, Zaubermaus, sage ich jetzt nochmal.
Ist das fies. Wie Herr Raksch.
Danke.
Ich danke auch.
Radio Bochum, immer Theater mit Dani. Unser neuer Podcast.